zu dieser Stunde, wo wir uns ein bisschen über dieses Thema Gedanken machen wollen. Wir haben kommende Woche, 31. Oktober, jährt sich das wieder, Reformationstag. Vor knapp 508 Jahren schlug damals Martin Luther seine berühmt-berüchtigten 95 Thesen an diese Kirche, an die Tür in Wittenberg. Und man spricht im Rückblick da von diesem Ereignis, von dieser Zeit, der Epoche von Reformation. Und dabei ging es Luther damals überhaupt nicht darum, seine Kirche zu spalten. Das wollte er überhaupt nicht. Vielmehr ging es ihm um eine erneuerte, eine wiederhergestellte Kirche, die sich wieder auf ihre Grundlagen besinnt und das Zentrum des Glaubens in den Mittelpunkt stellt. Reformation. Man erinnert sich vielleicht dunkel, weil man es mal gehört hat, Konfirmandenunterricht oder Religion oder wo auch immer, ist aber irgendwie eine gefühlte Ewigkeit her. Was hat das mit uns heute doch zu tun? Was berührt uns das? Wir haben doch völlig andere Sorgen heute, ja? Ukraine und Migration und was nicht alles. Und wisst ihr, ich bin überzeugt, Kirche, Gemeinde, ja, ich selbst, du selbst, wir alle brauchen immer wieder so etwas wie Reformation unseres Glaubens. Wir brauchen nicht die von damals, wir brauchen eine Reformation 2.5, also auf dieses Jahr gemünzt für heute. Denn dieses lateinische Wort Reformatio bedeutet genau das, Erneuerung, Wiederherstellung, dass der Glaube wieder da landet, wo er eigentlich seinen Platz hat. Das haben wir, glaube ich, alle immer wieder nötig. Danach sehnen sich eigentlich Christen, die im Glauben weiterkommen wollen. Und ich würde gerne heute Abend das Ganze mal aufhängen und anknüpfen an eine Persönlichkeit, an eine Biografie, einen Mann aus dem Alten Testament, der hatte eigentlich das Zeug zum Reformator, auch wenn er nicht Luther oder Zwingli oder Calvin hieß. Sein Name erscheint meines Wissens auf fast keinem Buchtitel unserer christlichen Buchhandlungen. Er wird auch meiner Erkenntnis nach in Predigten nicht häufig erwähnt. Vielleicht hast du auch noch nie von diesem Typ gehört. Aber ich mache dir Mut, dich mal auf diese Geschichte einzulassen und sie vielleicht auch zu Hause mal zu lesen. Es geht um den Priester Jojada, so hieß der. Das ist also nicht aus irgendeinem Fantasy-Film, der hieß wirklich so, Jojada. Und ich glaube, von dem kann man irrsinnig viel lernen. Die komplette Geschichte wäre jetzt zu lang, wenn wir die lesen, ist der Gottesdienst rum. Ich greife immer mal einzelne Aspekte raus und mache euch Mut, mal die Kapitel 22 bis 24 des zweiten Chronikbuches mal zu Hause zu lesen. Aber ich glaube, das hilft uns, wenn wir die Ereignisse zusammengefasst mal anschauen. Jojada ist also Priester, er ist sogar Chefpriester, hoher Priester in Israel, im Süden des Landes, in dem geteilten Reich. Und er hat ein sehr langes Leben und dabei erlernt er sehr, sehr, sehr viele Leute kennen, unter anderem diverse Machthaber, Leute, die politisch mal nach links, mal nach rechts tendieren und das Land mal rauf und auch oft genug runterführen. Nur ganz kurz für die Geschichtsinteressierten mal hier eine kleine Auflistung, was der alles erlebt hat. 41 Jahre lang den strahlenden König Asa, aus dessen Geschichte übrigens der Satz stammt, den Markus gelesen hat. Ein Gottes hingegebener König, der große Wunder erlebt hat, Gott hat ihn bewahrt, aber im Alter verliert er so ein bisschen sein Gottvertrauen und verlässt sich doch lieber auf seinen eigenen Grips, was ihm nicht besonders gut tut. Danach 25 Jahre den gläubigen König Josaphat, von dem hat man vielleicht mal gehört. Der ist gar nicht so schlecht gewesen, aber der ging ziemlich viele Kompromisse ein, weil er eine politische Allianz mit seinem verbündeten Nachbarn, dem nordisraelischen König Ahab, einging. Eine sehr zwielichtige, üble Gestalt. Dann 8 Jahre geistlicher Niedergang. Da ging es also religiös den Bach runter im Land. Der Sohn von diesem Ahab, Josaphat, der Joram, hatte sich nämlich mit dem König Ahab verschwägert, hat dessen Tochter geheiratet, die Atalja, und das kam nicht gut. Dann kam noch eine kurze Zwischenphase, ein Sohn, Ahasja, ein Jahr lang, blieb blass und leblos, geistlich, konnte man nichts von erwarten. Und dann kam es zu einer Revolte, diese Königin Mutter, die Atalja, die reißt in einer Art Staatsstreich die Macht an sich und lässt alle Prinzen und Königs potenziellen Thronfolger ermorden. Da ging richtig was ab im Staat Juda. Und da taucht zum ersten Mal der Name des Königs, des Priesters Jojada auf. Das lesen wir mal hier an dieser Stelle. Und ich habe für die Ahnenforscher Interessierten mal die verwickelten Verwandtschaftsverhältnisse hier aufgelistet. Josheba, das ist eine Frau, die Tochter des Königs, nahm Joasch, den Sohn Ahasjas, stahl ihn aus der Mitte der Söhne des Königs, die getötet wurden, und brachte ihn mit seiner Amme in eine Bettenkammer. Und so verbarg ihn Josheba, die Tochter des König Jorams, und jetzt kommt's, die Frau des Priesters Jojada, denn sie war Ahasjas Schwester, vor Athalja, sodass er nicht getötet wurde. Die klaut den letzten noch lebenden Thronfolger und versteckt ihn. Ganz kurz gesagt. Und was man aus der Grafik unten dunkel erkennen kann, wenn man sich ein bisschen mit reinversetzt, Jojada, der Priester, ist ein Schwager des verstorbenen, gottlosen Königs. Enge Bande, wie in Lützelin, ja, jeder ist mit jedem irgendwie verwandt. So, und seine Frau, die Josheba, die rettet jetzt den künftigen, den Nachfolger, den theoretischen Nachfolger, denn im Moment ist die Alte, die Athalja, an der Macht und lässt keinen über, ja, ihren, oder duldet keinen neben sich. Das klingt erstmal wie ein Familien- und ein Polit-Thriller. In Wahrheit ist es aber das Festhalten an Gottes großer Zusage, Gottes Verheißung, Gottes Versprechen. Der Jojada und die Josheba kennen nämlich den Satz aus 1. Könige 2, Entschuldigung. Da sagt nämlich Gott zu David: Werden deine Söhne auf ihre Wege achten, dass sie vor mir in Treue und von ganzem Herzen, von ganzer Seele wandeln, so sollst dir niemals fehlen an einem Mann auf dem Thron Israels. Was also klingt wie einfach nur eine Schmierenkomödie, ist eigentlich ein geistliches Momentum. Jojada kennt diese Verheißung, er ist Priester. Und er setzt alles daran, dass diese Segenslinie des Königs David nicht abreißt, weil irgendeine durchgeknallte Königin meint, sie müsste alle umbringen. Und das führt mich zu einem ersten, was wir reformatorisch von Jojada lernen können, nämlich von Jojada lernen heißt Verheißungen bewahren. Wir kennen Gottes Zusagen, wir kennen Gottes Versprechen, auch wenn wir keine Priester sind. Wir haben ganz viel von Gott mitgekriegt für unser Leben und das ist bis heute genauso hart umkämpft wie damals. Viele möchten diese Wahrheit auslöschen, sie möchten sie zunichte machen, sie möchten, dass die der Vergangenheit angehört, was da in Gottes Wort steht. Und es braucht, ihr lieben Leute wie dich und mich, es braucht Menschen wie Jojada und Josheba, die dafür sorgen, dass dieser Segen eben nicht ausstirbt. Wir sind hier nicht gleichgültig in dieser Gesellschaft. Leute, die das Wort Gottes bewahren und auf den Moment warten, bis es wieder neu zur Geltung kommen kann. Es war damals ein lebensgefährlicher Akt, den die beiden da gemacht haben, den Thronfolger zu klauen. Ich weiß auch nicht, wie blöd die Athalja war, dass sie es nicht gemerkt hat, dass da einer fehlt, sei dahingestellt. 7 Jahre lang halten die diesen Knilch verborgen. Und keiner weiß, dass der überhaupt noch lebt, der Joasch. Und der Jojada wartet auf den richtigen Moment. Der wartet auf diesen Impuls von Gott, wann soll ich jetzt in Action treten? Wann soll dieser echte König auf den Thron kommen? Und so leben wir in turbulenten Zeiten, auch heute. Von staatlichen, von religiösen Institutionen ist vielleicht nicht viel religiös, geistlich nach vorne gehendes zu erwarten. Als Christen ist uns aber dieser Schatz, diese Verheißung von Gott mitgegeben. Und wir tragen sie mit uns und wollen sie auch zur Geltung bringen. Das heißt bei Petrus, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat zu seiner Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns diese kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt, anvertraut, damit ihr durch sie Anteil bekommt an der göttlichen Natur. Also Gottes Verheißungen, das, was Gott für diese Welt vorbereitet hat, das darf wieder neu nach außen treten, zur Geltung kommen. Und manchmal ist es wie bei Jojada erstmal gefordert, geduldig abzuwarten, und die Bewahrung des Anvertrauten auszuhalten. Ein zweites von Jojada lernen heißt, mutige Schritte zu gehen. Was kommt als nächstes? Als dieser Knilch Joasch 7 Jahre alt war, der echte Thronfolger, fasste, hier heißt es, Jojada Mut und verbündete sich mit den Hauptleuten über 100 Abteilungsleiter in der Armee. Und ein bisschen später heißt es, die ganze Gemeinde schloss einen Bund im Hause Gottes mit diesem neuen König, mit dem Eigentlichen. Und Jojada sprach zu ihnen, siehe, des Königs Sohn soll König sein, wie der Herr den Söhnen David zugesagt hat. Rückbezug auf die Verheißung, Reformation, Wiederherstellung des Echten. Und das heißt ja hier, Jojada geht in die Offensive. Der wartet nicht, bis die Atalja stirbt oder irgendeinem Komplott zum Opfer fällt, sondern er mobilisiert Leute, er überzeugt Menschen, er geht voran und er verbündet sich mit ihnen. Und dann präsentiert er wagemutig diesen 7-jährigen kleinen Jungen Joasch als neuen König im Tempel, während die andere Königin noch auf dem Thron hockt. Der wahre Thronfolger ist also da, und Jojada macht es öffentlich bekannt. Das ist ein Husarenritt. Ja, da hat er wahrscheinlich ziemlich gebibbert, ob das gut geht. Es war ein Geniestreich, aber irrsinniges Risiko. Jojada vertraut in diesem Moment auf diese Zusage Gottes, dass David es zugesagt war und deshalb wird es gut gehen. Und er weiß, dass er nicht ewig warten kann. Mit Mut, mit Gottvertrauen wagt er also den entscheidenden Schritt in die Öffentlichkeit. Und das erinnert schon, finde ich, sehr an Luther. Ja? Da ist geistliche Erneuerung und die braucht Mut. Da braucht es jemanden mit Rückgrat, mit Mumm, der sich hinstellen kann, sagen kann, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Er lässt sich den Mund nicht verbieten. Und so gehören, ihr Lieben, Gottes Verheißungen, die Wahrheit des Evangeliums gehört in die Öffentlichkeit. Und wir sind durchaus berufen, das immer wieder auch bekannt zu machen, es zu proklamieren, diesem Wort wieder Geltung zu verschaffen. Und da machen wir uns nichts vor, Reformation zu allen Zeiten braucht Mumm. Ja, ich will jetzt nicht von dem Ding in der Hose sprechen, das man braucht, aber wir brauchen was. Mut zu diesem Bekenntnis, Mut zu diesem Wort, zu der Verheißung Gottes, Mut, ich möchte es direkt übertragen, Mut zu Jesus, dem wahren Sohn Davids. Von Jojada lernen heißt, alles für den König zu tun. Wir haben gerade gesungen, für den König, für den Herrn, bei ihm kann man es gut sehen. Noch bevor die noch amtierende Königin Atalja von der ganzen Aktion Wind bekommt, veranlasst der Jojada 4 Dinge, sehr schnell und gleichzeitig. Er eint das Volk und schwört es auf den neuen König ein, heißt es ja hier. Die ganze Gemeinde schloss einen Bund im Haus Gottes mit dem König und Jojada sprach zu ihnen, siehe, des Königs Sohn soll König sein, wie der Herr den Söhnen David zugesagt hat. Und er fordert die Nachfolger auf, nah beim König zu bleiben. Die Leviten sollen sich rings um den König herumstellen, ein jeder mit seiner Waffe in der Hand. Und sie sollen um den König sein, wenn er aus- und eingeht. Jojada sorgt für den nötigen Schutz dieses Kindes, ja, dieses Königs. Er gab den Hauptleuten über 100 Spieße, Köcher, Waffen. Die hatten im Tempel damals ein riesiges Arsenal, ja, an militärischen Geschichten. Und das rückt er raus und gibt es seinen Leuten. Und er lehrt andere, diesen echten, diesen wahren König, den Verheißenen, zu ehren. Sie führten den Sohn des Königs heraus, setzten ihm die Krone auf, gaben ihm die Ordnung und machten ihn zum König. Und Jojada und seine Söhne salbten ihn und sprachen, es lebe der König. Und wisst ihr, ihr Lieben, das ist ein Spiegelbild geistlicher Erneuerung. Warum? Sie beginnt damit, wenn Menschen lernen, den wahren König, Jesus, anzuerkennen. Zu entdecken, wer ist denn eigentlich der Richtige, der echte König? Es gibt so viele Pseudokönige in dieser Welt. Wer ist eigentlich der Echte? Wir sind überzeugt, es ist Jesus Christus. Als Nachfolger gilt es, nah bei Jesus zu bleiben, der von sich selbst sagt, ich bin wie ein Weinstock und ihr seid wie diese Reben und wenn ihr nicht bei mir, an mir, in mir bleibt, dann könnt ihr nichts machen. Es gilt, nah bei diesem Jesus zu bleiben, ein Kennzeichen geistlicher Erneuerung. Erneuerte Christen schützen ihren König und sie wehren Falschaussagen über ihn ab und sagen, na Moment mal, das ist der Echte, das ist der Wahre, das andere ist Fake. Und so ehren sie Christus als den echten Thronfolger, als den Sohn Davids, den verheißenen König, den Gott gesandt hat. Ich habe mich gefragt, wo brauchen wir heute in dieser Zeit Reformation 2.5? Wo brauche ich es? Wo brauchst du es? Wo steht Jesus nicht auf dem Platz 1 unserer Werte und unserer Überzeugungsskala? Wo ist zu viel Distanz inzwischen aufgebaut worden zwischen diesem Gott und uns, zwischen Christus und uns, zwischen seinem Willen, seinem Wort und dem, was ich eigentlich lebe und glaube und mache? Wo sind diese verbalen Spitzen, die sich immer wieder gegen Jesus und sein Wort richten? Und wo oder was setzen wir dem entgegen? Wie schützen wir unsere Wahrheit, unseren König vor Verleumdung, vor Abwertung und so weiter? Wer sitzt also wirklich auf dem Thron des Lebens, deines, meines Lebens? Ist das der echte oder ein falscher Herr? Alles für den König. Damit beginnt die Wiederherstellung aller Kirchen, aller Gemeinden zu allen Zeiten, damals wie heute und auch die unseres eigenen Lebens. Von Jojada lernen heißt, falschen Machthaber zu entmachten. Diese alte Königin, die Attalia, bemerkt das natürlich, kriegt das irgendwie spitz und macht sich mal ganz persönlich auf den Weg, um nachzugucken, was da los ist im Tempel, was das für ein Tumult ist. Und bei dieser Aktion nimmt der Jojada seinen ganzen Mut zusammen. Und er greift, wie schon mal der Elia auf dem Berg Karmel vor ihm, die Gelegenheit der falschen Macht den Stecker zu ziehen. Auf sein Geheiß hin wird die Attalia hier getötet. Er übt aber auch damit Gerechtigkeit, denn sie ist immerhin verantwortlich für den Tod aller Prinzen und Thronfolger, für alle Brüder, die der Joasch eigentlich gehabt hatte. Und das war, glaube ich, keine leichte Entscheidung. Jojada erschreckt aber nicht vor diesem unbequemen Schritt zurück. Er lässt sich davon nicht abhalten und sagt, ah, das kannst du nicht bringen. Wir müssen mit Diplomatie und mit Geduld und irgendwann wird es schon. Nein. Das Volk Gottes wieder mit dem Herzen Gottes zu versöhnen, weiß er, ist wichtig, dass falschen Einflüssen auch mal die Grenzen aufgezeigt und ein Ende gesetzt wird. Wenn wir unsere Zeit, unsere Kirchen, unsere Gemeindeentwicklung analysieren, wie ist das hier? Was oder wer hat in den letzten Jahren immer mehr an Einfluss gewonnen, was uns von diesem Gott distanziert, was uns nicht zu ihm hin, sondern von ihm wegzieht? Was sind das für Überzeugungen, für Lehren, für Glaubenssätze, die dem Reich Gottes eher schaden, statt es zu bauen, statt es zu erneuern? Ja, wer nimmt heute fälschlich die Stelle des wahren Königs ein? Wer entscheidet, was läuft und wo es lang geht? Und was hindert Menschen daran zu glauben? Der echte Sohn Davids gehört auf den Thron, ihr Lieben. Das kostet auch zuweilen mal harte Entscheidungen gegen falsche Lehre, gegen falsche Zielsetzungen, ja, gegen falsche Götter. Jojada jedenfalls beweist große Entschlossenheit, um den wahren König zu ehren. Ganz persönlich gesagt, was müsstest du vielleicht beenden, um Jesus den alleinigen und ersten Platz in deinem Leben zu geben? Von Jojada lernen heißt, die nächste Generation zu prägen. Jetzt war ich einen zu weit. Jojada ist der Erzieher, der Vormund dieses jugendlichen, kindlichen Königs, Joasch. Und so heißt es ja hier, Joasch tat, was dem Herrn wohlgefiel, war ein toller Kerl, solange, das ist hier das leider traurig wichtige Wort, solange der Priester Jojada lebte. Also sehen wir aber nur auf diesen Aspekt, der Priester Jojada hatte einen irrsinnig guten Einfluss auf so einen jungen Kerl. Der war Mentor, Coach, Erzieher, Trainer, Freund, väterlicher, großväterlicher Typ, alles in einem. Und er legt in das Herz dieses Jungen einen Samen an Gottvertrauen und Gottesfurcht, der seinesgleichen sucht. Und wisst ihr, ihr Lieben, wenn euch Gemeinde, wenn euch geistliche Entwicklung, eure eigene oder die unserer Gesamtheit hier am Herzen liegt, und das stelle ich den meisten, setze ich das voraus. Wen kannst du dann mit deinem Glauben prägen und fördern? Wer hier in diesem Raum ist jemand, dem du gut tun kannst? Welche jungen Menschen lohnt es sich vielleicht unter die Fittiche zu nehmen, für sie zu beten, mit ihnen zu reden, immer wieder mal nachzufragen, wie geht's dir, was läuft bei dir, was sind deine Sorgen, was ist vielleicht gerade deine Challenge, womit ringst du auch im Glauben? Auf welche Weise kannst du deine Erkenntnis, das, was dir schon vielleicht seit Jahren klar ist, deine Erfahrung, die du mit Jesus gemacht hast, deine Leidenschaft für Gott, wie kannst du das an die nächste Generation weitergeben? Wir werden ja alle älter, ne? Hier sind sehr viele junge Leute bei uns, die in einer sehr turbulenten Welt, in einer Welt mit vielen Stimmen und Meinungen, wo du ständig gucken musst, was ist davon denn jetzt richtig, Orientierung suchen. Die wissen wollen, ja, was soll ich denn machen? Was ist denn gut? Wo soll ich denn hin? Die suchen Ansprechpartner, die suchen Leute, die ihnen mit ihnen im Kontakt sind, die sagen, also ich sehe es so und wie siehst du es? Mach dich stark für die nächste Generation und gib den Segen weiter, den Gott in dich hineingelegt hat. Das kann man, glaube ich, von dem Jojada hier prächtig lernen. Von Jojada lernen heißt Gemeinde bauen und erneuern. Er beginnt dann in der Folge Segensstrukturen des Reiches Gottes, die lange Zeit keinen Stellenwert mehr hatten, neu aufzurichten. Reformation ganz strukturell. Er bestellte Ämter am Hause des Herrn aus den Priestern und den Leviten, die David für das Haus des Herrn verordnet hatte, dem Herrn Brandopfer zu bringen, wie geschrieben steht im Gesetz des Mose, mit Freude und mit Liedern nach Davids Weisung. Und dann heißt es später, man machte Geräte für das Haus des Herrn, Geräte für den Dienst und für die Brandopfer, Löffel und goldene und silberne Geräte, und sie opferten Brandopfer beim Haus des Herrn alle Zeit, solange Jojada lebte. Also was lange verschütt war, viel Segensreiches, viel Gutes, hat er wieder sozusagen aus der Mottenkiste geholt und sagt, Leute, wir müssen das wieder einführen, das war wichtig, das war super für uns. Das hat uns doch vorangebracht. Er peppt den Tempel Gottes jetzt wieder auf mit geistlichem neuen Leben. Ja? Musik, Lobpreis findet wieder statt. Inventar, Mobiliar wird mal erneuert. Da werden mal die Wände neu gestrichen, dass es mal wieder glänzt. Man betet Gott wieder von Herzen an. Man opfert ihm Lob und Dank. Geistliche Erneuerung hatte zu allen Zeiten dieses Ziel, Gottes Gemeinde zu fördern und sie zu stärken. Und wenn Strukturen fehlen oder den Bach runtergehen, wenn ungesunde geistliche Entwicklungen nicht angepackt werden, dann ist es Essig. Was sind geistliche Baustellen unserer Zeit? Wo fehlt es vielleicht bei dir, bei mir auch an geistlichem, persönlichen Leben, um überhaupt einen Blick dafür zu haben, wo es bröckelt und wo der Putz abfällt? Haben wir mit der persönlichen Zeit mit Gott unsere Geschichte, ist das Gebet in unserem Leben implementiert oder spielt das eigentlich nur eine Nebenrolle? Ist die Bibel für uns eine Pflichtveranstaltung, dass wir darin mal aufschlagen, oder gibt sie uns Kraft? Ist sie ja das Sprachrohr Gottes, mit dem er zu uns spricht? Und ist der gemeinsame Gottesdienst, den wir zusammen doch hier feiern, ist das Zentrum und Markenkern unserer Leidenschaft für diesen Jesus? Teilen wir unseren Glauben mit den Menschen in unserem Umfeld, lassen wir die Liebe ganz konkret und praktisch werden. Also Reformation 2.5 will unseren eigenen Glauben erneuern und wiederherstellen. Das eigene geistliche Leben floriert durch regelmäßige Updates. Und das kann man von Jojada, glaube ich, hier auch lernen. Seid barmherzig und gebt mir noch einen letzten Punkt. Von Jojada lernen heißt kritikfähig bleiben. Der macht ja vieles super gut und ich habe ein paar Punkte rausgepickt. Aber natürlich ist er nicht perfekt. Er kriegt nicht alles supi-dupi-doppi hin. Hier ein Abschnitt aus 2. Chronik 24. Danach nahm sich dieser König Joasch vor, das Haus des Herrn zu erneuern. Und er versammelte die Priester und die Leviten und sprach zu ihnen, hier zieht hin in alle Städte Judas und sammelt Geld aus ganz Israel, um jährlich das Haus eures Gottes auszubessern, und eilt, solches zu tun. Aber die Leviten eilten nicht. Hatten was Besseres zu tun, kein Bock, was weiß ich denn, ja. Da rief der König den Verantwortlichen, den hohen Priester Jojada, und sagte zu ihm: Sag mal, warum hast du nicht Acht auf die Leviten, dass sie einbringen von Juda und Jerusalem die Steuer, die Mose, der Knecht des Herrn, und die Gemeinde für die Stiftshütte zusammen in Israel geboten haben? Junge, kümmere dich um deine Aufgaben. Ich habe mich gefragt, was war los? War es dem Jojada inzwischen egal? War er einfach nur müde? Hat er vielleicht die Perspektive für Veränderungen verloren, gesagt, ach, aus dieser Jugend wird sowieso nichts mehr, ich bin so alt, ich gebe es auf, was war los? Oder war es einfach nur Leid, immer anderen hinterher zu dackeln, die sowieso nicht wollen, und sie zu geistlichem Leben aufzumuntern und gesagt, komm, wisst ihr was, leg meine Hände in den Schoß und lass es mal gut sein. Ich weiß es nicht. Aber ich kann es mir lebhaft vorstellen, dass Verantwortungsträger an so einen Punkt kommen, wo sie sagen, irgendwie bin ich stumpf. Ja, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, was bei ihm los war. Jojada beeindruckt mich aber mit folgender Haltung, nämlich davon, dass er sich etwas sagen lässt. Und er war nicht mehr ganz jung. Der nimmt diese kritische Rückmeldung von diesem jungen König, der war vielleicht 17, 18, 20, keine Ahnung, die nimmt er auf. Eigentlich war er ja der Mentor und das war der Lehrling. Und er geht sogar auf sie ein. Das nötigt mir großen Respekt ab. Ich finde es ein wahnsinnig tolles Vorbild für Leiter, für Mitarbeiter, für zuständige Leute in Gemeinde und Verantwortung. Und ich frage mich und ich frage dich, dürfen deine Leute dir etwas Kritisches sagen? Und nimmst du sie ernst? Hörst du auf sie? Ist ja keiner davor gefeit, sich zu verrennen oder Fehler zu machen oder einfach mal nachlässig zu werden. Der König Joasch führt in der Folge dieser Geschichte eine Neuerung ein. Große Gemeinde, Volk Gottes, und er macht was völlig Neues. Gab es noch nicht. Er setzt eine Spendenbox in den Eingangsbereich des Tempels. Da sollen die Leute jetzt ihr Geld reingeben. Wir wissen, ne, er wollte eigentlich, dass die immer rumlaufen und alles einsammeln. Nee, jetzt gibt es eine neue Spendenbox. Das gab es noch nie. Und der Jojada lernt was Neues kennen und denkt, ups, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Und er lernt, ausgetretene Wege, so haben wir es doch schon immer gemacht, zu verlassen. Und er erkennt sogar den Mehrwert und denkt, wow, hätte ich das mal früher gewusst, das ist gar nicht so eine dumme Idee. Ja? Er lässt sich also von einer konstruktiven Entwicklung begeistern. Und das lehrt mich, ich wünsche es mir jedenfalls, zu lernen und damit zu rechnen, dass wir von jüngeren Menschen korrigiert werden. Dass sie uns sagen, Junge, überleg mal, lass es uns doch mal so machen. Ihr habt es jetzt jahrzehntelang so gemacht, traut uns doch mal zu, wir machen es mal anders, okay? Das dient zu unserem Besten. Ich glaube, das tut uns allen gut. Schließlich und letztlich, 2. Chronik 24, Jojada ward alt und lebenssatt und starb und war 130. Also der war richtig alt, der Gute. Ein langes, erfülltes, gesegnetes Leben geht zu Ende. Und Jojada hat seine Generation in dem Maß, wie es ihm gelungen ist und wie Gott ihn gebrauchte, reformiert. Seine Zeit war alles andere als ideal dafür. Der hatte keine guten Voraussetzungen, aber er hat, finde ich, mit Gottvertrauen, mit Mut, mit Liebe und mit Gottes Hilfe das getan, was er tun konnte. Und ich möchte es von ihm lernen, so wie es hier steht, Verheißungen zu bewahren, mutig Schritte zu gehen, alles für den König zu tun, falsche Machthaber zu entmachten, die nächste Generation zu prägen, Gemeinde zu bauen und zu erneuern und kritikfähig bleiben. Ich hoffe, es klappt. Herr, vielen Dank für dieses Beispiel eines Mannes aus längst vergangener Zeit, der in einer turbulenten und chaotischen Epoche ganz wichtige Akzente gesetzt hat. Klar, er hatte auch eine entsprechende Position, aber da gehört auch echt viel Mut dazu und ganz viel Gottvertrauen und Klarheit, was soll ich machen? Wir leben auch in verrückten Zeiten, Herr, und oft fehlt uns absolut die Idee, wie es denn nun nach vorne geht und was wir tun könnten. Aber ich wünsche mir, dass wir da ja, diese Erneuerung und Wiederherstellung des Guten, was du gesagt und verheißen hast, dass uns das ins Herz sackt. Dass wir damit wieder anfangen, bei dir ja, hinzuhören auf dein Wort, ihm zu vertrauen, es bekannt zu machen, den wahren König zu ehren und mutig Schritte zu gehen. Herr, und so zeig uns, wo auch bei uns vielleicht manches strukturell neu werden muss, wo mal was neuer Wind rein muss, wo vielleicht auch mal Dinge anders gemacht werden müssen, aber wo das geistliche Leben wieder richtig Puls bekommt. Ich wünsche mir, Herr, dass ich oder dass wir als Leiter da niemals im Wege stehen und dass wir gemeinsam als Gruppe und als Kinder Gottes nach vorne schauen, wissend, es geht immer um den echten, wahren König, nicht um unsere persönlichen Befindlichkeiten. Und dich, Herr Jesus, dich wollen wir ehren, loben und ja, bekannt machen. Amen.